Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was war heute Abend auf Hiddensee los? Können unsere historischen Gärten so heiße Sommer überleben? Und wie schafft es Scheherazade, ihnen mit neuen Geschichten aus Tausend und einer Nacht ganz nahe zu kommen? Themen dieser Stunde. Der Schriftsteller Gerhard Hauptmann, die Tänzerin Gret Palucka, die Schauspielerin Asta Nielsen. Vor mehr als 100 Jahren lebten sie auf Hiddensee in Mecklenburg-Vorpommern. Zu DDR-Zeiten zog es Armin Müller-Stahl, Inge Keller oder Ernst Busch auf die Insel, der Lutz Seiler in seinem Roman Crusoe ein Denkmal setzte, als Zuflucht für Aussteiger. Nicht nur über Prominente erzählt der neue Dokumentarfilm von Anne-Kathrin Händel, der in einer Woche mit viel historischem Originalmaterial in die Kinos kommt und heute Premiere auf Hiddensee hatte.
Das ist Hiddensee. Im Osten der Bodden, im Westen die offene Ostsee. Für den kilometerlangen Weststrand kann man jede Karibikinsel sausen lassen, wird gesagt. Nur knapp 17 Kilometer lang ist sie, an der schmalsten Stelle sogar nur 250 Meter breit. Also klein genug, um zu schauen, wie sich Persönliches und Geschichte ineinander schiebt.
Diese Insel, die ist mit sich selbst beschäftigt.
Hallo, Herr Pastor.
Hallo, schönen Tag.
Als Bürgermeister kann man ja nie allen Ideen und Überlegungen sozusagen, man muss ja immer einen Plan haben, Recht geben und das gefällt einem mehr, einem weniger, das ist halt so.
Das sagt in der Doku Hiddensee der parteilose Bürgermeister von Hiddensee, Thomas Genz. Im April stand er mit AfD-Chef Tinut Chrupalla auf einer Bühne und verkündete, im September zur Landtagswahl antreten zu wollen. Regisseurin Anne-Kathrin Händel ist nach der Filmvorführung heute Abend auf Hiddensee am Telefon. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Thomas Genz ist vor 2 Jahren mit knapper Mehrheit als Bürgermeister wiedergewählt worden. Den Inselpastor bezichtigte er, gegen ihn Stimmung zu machen. Einem liberalen Gemeindemitglied wurde das Mandat aberkannt. In was für einer Atmosphäre ist Ihr Film jetzt gezeigt worden?
In einer Atmosphäre, die mein Herz wirklich höher schlagen lassen hat, weil es wurden keine Tickets verkauft an Leute, die ein Ticket haben wollten, sondern es wurde erst gesagt, ja, das ist eine geschlossene Veranstaltung und es kommen nur geladene Gäste. Und ich habe 25 Tickets bekommen für Leute, die mitgemacht haben beim Film. Also ich war sehr aufgeregt und erstaunlicherweise haben es doch irgendwie viele Leute ins Kino geschafft, die am Ende total begeistert geklatscht haben. Aber es ging auch am Ende einiges sehr schnell raus.
Wieso konnte denn nicht jeder in den Film gehen, auf großer Leinwand diesen Film sehen?
Ich weiß es nicht. Also normalerweise ist es so, dass ein Verleih oder ein Filmhersteller sagt, ich lade jetzt meine Gäste ein. Aber dass ein Kino sagt oder die Gemeinde, die das Kino betreibt, das sind ja der Bürgermeister bzw. die Kurdirektorin, wir laden ein. Das habe ich so noch nie gehört, noch nie erlebt. Und das also konnte jetzt keiner so, ich sage mal, von der Straße kaufen. Die Kurdirektorin hat argumentiert, dass die Tickets erstmal nur für Hiddenseer Bürger sind und nicht für Gäste. Und ich habe gesagt, aber wir hatten doch darüber gesprochen, dass der Schuldirektor, der ja auf Hiddensee lebt, der Hiddenseer ist, doch auch und auch Tickets haben will. Und sie hat nicht nur eins, sondern 5. Also es ist nicht so, dass nur Hiddenseer kommen sollten, sondern es sind viele aus dem Rotary Club, viele Gäste aus von der Insel Rügen haben die eingeladen. Also ich hatte den Eindruck, es sollte eine Wahlkampfveranstaltung sein für den Bürgermeister. Ich sage es jetzt mal so, der zwar parteilos ist, aber viele Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern oder auch anderswo sind nicht einer Partei angehörig, damit auch Leute, die nicht die blaue Partei wählen, sie wählen. Ja? Und das hat aber irgendwie nicht ganz geklappt, ist mein Eindruck jetzt. Ich weiß es nicht, ist ganz frisch. Wie ich bin jetzt gerade aus dem Kino raus, ist wirklich krass gewesen.
Krass, sagen Sie, aber es gab auch dann doch noch andere Gäste. Was ist denn dann nach der Vorstellung oder möglicherweise schon vor der Vorstellung passiert? Hat man mit ihnen gesprochen oder ging es nur darum, wer darf rein und wer darf nicht rein?
Nee, das war ja geklärt. Also es war ganz klar, wer nicht rein darf. Ich hatte 25 Tickets für die Leute, die ich kannte. Und es sollte eigentlich auch keine richtige Begrüßung geben. Ich wurde auch nicht begrüßt so richtig. Und dann habe ich ganz am Ende gesagt, komm, Vanessa Marx, lass.
Das ist die Kurdirektorin.
Das ist die Kurdirektorin. Und ich habe gesagt, komm, begrüße sie. Hier ist zum Beispiel, ist erstaunlicherweise oder Gott sei Dank, der Staatssekretär Heiko Miras gekommen. Und die müssen doch begrüßt werden, hat gesagt. Ich kann, also weil ich sollte es alleine machen. Ich sollte alleine die Leute begrüßen, weil sie, das kann ich natürlich gar nicht. Und habe gesagt, nee, das müsst ihr schon machen. Das hat sie dann auch gemacht. Aber am Ende habe ich die Protagonisten vorstellen wollen, war ich auch alleine auf der Bühne, habe sie vorgestellt und habe auch den Bürgermeister und die Kurdirektorin nach vorne gebeten. Aber die wollten dann nicht. Also ihnen hat der Film nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt.
Wir haben es gerade gehört in dem kurzen Ausschnitt aus Ihrem Film, wie Persönliches und Geschichte sich ineinander schiebt. Das ist Ihr Anspruch für diesen Film, in dem Sie mit wunderschönen Bildern die Schönheit von Hiddensee beschreiben, die politisch-künstlerische Vergangenheit der Insel über 100 Jahre und das wieder mit der Wiederwahl von Thomas Gens verschränken. Warum aber erwähnen Sie nie, dass er mal Sprecher der rechtsextremistischen DVU war?
Das ist nicht meine Aufgabe, als allwissender Mensch irgendwie aufzutreten, sondern ich will auch keinem, dessen politische Überzeugung ich nicht vertrete oder überhaupt keinem eine Plattform geben. Also ich habe versucht, und nicht versucht, sondern mein Ansinnen war, subtil zu bleiben, den Leuten nicht was vorzukauen, den Menschen, die den Film sehen, die sollen selber schmecken, kauen, das empfinden, was sie empfinden mit ihrem eigenen Background und Entdeckungen machen, weil wir müssen sehr, sehr aufmerksam sein, glaube ich. Wir dürfen nicht uns alles erklären lassen und alles sagen lassen. Wir müssen selber hingucken und nicht nur hingucken, wir müssen auch aktiv werden, weil die ich sage jetzt mal, reaktionären Kräfte, fein ausgedrückt, sind sehr, sehr, sehr aktiv, sind sehr, sehr fleißig. Und das zeigt zum Beispiel der Film. Und er zeigt auch, wie sich Faschismus eingeschlichen hat hier in den schon 20er Jahren, ehrlich gesagt. Also da war die Ostseeküste ganz weit vorne und Hiddensee auch, bis in die 30er. Und natürlich, wie sich das so einschleicht. Und wir sind aus meiner Sicht mittendrin.
Thomas Gens ist in Ihrem Film zu hören, dass er sagt, es geht nicht um Gute und Böse, es geht um richtig und falsch, was die Politik anlangt. Ist es so gesehen auch absichtsvoll, dass Sie den Film komplett in Schwarz-Weiß gedreht haben?
Ja. Das ist total absichtsvoll, aber das ist eher erstmal eine künstlerische Sache gewesen, weil wir beginnen ja mehr oder weniger, beginnen nicht, aber wir erzählen von der Stummfilmzeit aus, es ist ja ein Film, ja. Und da war die deutsche Filmkunst wirklich weltführend, ja. Und der Nationalsozialismus, der Faschismus hat dazu geführt, dass die ganzen Künstler abgewandert sind, weggegangen sind. Und deshalb gibt es jetzt Hollywood. Ich verkürze das natürlich sehr, aber das ist die Grundabsicht und natürlich zieht sich aber damit auch, wenn man einen Film in Schwarz-Weiß erzählt, ziehen sich die Zeiten besser zusammen. Man kann mehr schichten, die Generation, die Zeiten schichten. Das ist ja ein Film, der ganz viele verschiedene Schichten zeigt und erzählt.
Anne-Kathrin Händel, nach der Premiere ihres neuen Dokumentarfilms Hiddensee, heute Abend auf Hiddensee. Nächste Woche kommt er vielleicht auch in Ihr Kino.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Der Alkoholkater ist in Irland ein Hund. Foy Vance hat lange mit ihm gekämpft. Musik in der Kultur vom Tag.
Kultur ohne Kohle. Dabei sein, auch mit wenig Geld.
Wie das gelingen kann, obwohl es unglaublich schwierig für alle Menschen ist, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen, welche Anstrengungen es bedarf und welcher Ideen es bedarf, um im Land der Dichter und Denker an der Kultur teilhaben zu können, davon erzählen sie uns in dieser Reihe. Alfons Sperl muss nicht nur aufs Geld schauen. Auch seine Behinderung macht ihm einiges im Leben schwer, weshalb wir das, was er berichtet hat, eingesprochen haben.
Mein Name ist Alfons Sperl. Ich bin 77 und lebe zusammen mit meiner Frau Sigrid. Beide bekommen wir Grundsicherung. Ich stamme aus Pettenbach in Oberösterreich und bin im Februar 89 nach West-Berlin gezogen, nach Langwitz. Seit meiner Geburt bin ich spastisch gelähmt. Ich hatte wenig Raum, mich zu bewegen. Mit 8 Jahren kam ich in eine Sonderschule bei Linz. Dort war ich in Sachen Bewegung von Lehrkräften und Kindern abhängig. Meinen ersten, von mir selbst fahrbaren Rollstuhl habe ich mit 15 bekommen. Nach Berlin bin ich auch der Liebe wegen gezogen, wegen Sigrid. Hier lebe ich meinen Traum, in der Stadt selbstständig unterwegs zu sein, unabhängig von anderen. Das U- und S-Bahn-Fahren mit E-Rollstuhl war alleine damals nicht möglich. Heute sind die Wagen ebenerdig. Und wenn nicht, dann gibt es eine Rampe und die Leute von der BVG sind auf uns vorbereitet. Deshalb hatte ich damals eine eigene Rampe dabei. Die war an den Rollstuhl geschnallt. Im Bahnhof habe ich dann Leute angequatscht, dass sie die Rampe für mich hinlegen, damit ich in die Bahn kam. Ich war, wenn man so will, ein Vorreiter für die heutige Realität. Musik habe ich schon immer gern gehört. Mein Lieblingskomponist ist Mozart. Meine Lieblingsstücke von ihm sind die kleine Nachtmusik und die Hornkonzerte. Zu Hause höre ich Musik mit Kopfhörern über das Handy. Ich streame die Stücke über Amazon Music für 9 Euro im Monat, das aktuell billigste Angebot. Musik ist etwas Emotionales für mich. Sie hilft mir, mit meinen Gefühlen umzugehen, mit Traurigkeit, mit Freude. Sie bewegt mich, bringt mich innerlich in Schwung. Das ist sehr schön. Musik ist für mich ein Anker. Darin fühle ich mich geborgen. Seit ich in Berlin wohne, kann ich Musik live erleben. In meinem Dorf in Österreich war das nur unter extremem Aufwand denkbar. Das ist das Gute an Berlin. Es gibt so vieles, was für mich mit dem ÖPNV erreichbar ist. Konzerte, Opern, Operetten, Musicals. Manchmal sind wir auch außerhalb kulturell unterwegs. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Im Sommer bin ich häufig bei Open-Air-Konzerten. Die sind umsonst und draußen. Das macht es leicht. Am liebsten besuchen wir die Veranstaltung im Britzer Garten. Da müssen wir nur den 181er Bus nehmen. Der fährt direkt von Langwitz nach Britz. Teure Tickets für Konzerte oder die Oper leisten wir uns 2-3 Mal im Jahr. Wir rauchen nicht, trinken nicht, kochen selber, leben sparsam. An Konzertkarten zu kommen ist für uns aber auch deshalb schwer, weil wir mit den Rollstühlen nur auf die Behindertenplätze können. Spontan ist das nicht möglich. Unsere Assistenz darf bei staatlichen Kultureinrichtungen umsonst mit rein. Deshalb ist der Verein Kulturleben Berlin e.V. eine große Hilfe. Den gibt es seit gut 15 Jahren. Kulturleben kriegt Karten für freie Plätze von den jeweiligen Häusern. Und wir können uns dafür einmal im Monat bewerben. Das klappt meistens. Wir kriegen dann 2 kostenlose Tickets. Und zuletzt waren wir in der Komischen Oper bei Mokka-Hits und Milchbarträume. Ansonsten bin ich gesellschaftlich engagiert, zum Beispiel in der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft. Und ich habe gerade meine Autobiografie geschrieben. Eine befreundete Familie hat dafür auf GoFundMe ein Crowdfunding gestartet, damit aus dem Manuskript, das kein Verlag veröffentlichen wollte, ein Buch werden kann. Das nächste kulturelle Highlight für mich wird die visualisierte Klangwolke am 12. September in Linz sein. Die Veranstaltung findet frei zugänglich am Donaugelände statt. Übernachten werde ich bei einer langjährigen Freundin im Rollstuhl. In deren barrierefreier Wohnung kann ich mit Assistenz gut wohnen.
Alfons Sperl. Morgen hören Sie Martin Schmolze in unserer Reihe Kultur ohne Kohle. Niemand kann in diesem Sommer den Klimawandel ignorieren. Weil es in weiten Teilen Deutschlands seit Wochen nicht mehr geregnet hat, führen Flüsse kaum noch Wasser. Wälder entzünden sich in der Hitze, in den Städten sind die Wiesen vertrocknet und die Bäume werfen lange vor der Zeit ihre vertrockneten Blätter ab. Wie können angesichts dieser Situation historische Parkanlagen klimaresilienter gemacht werden? Damit haben sich in den vergangenen 2 Tagen die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltung und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt beschäftigt. Denn noch bis 2028 widmen sie dem Problem ein Forschungsprojekt. Gastgeber des Kolloquiums in Potsdam war Christoph Martin Vogter, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Schönen guten Abend, Herr Vogter.
Guten Abend, Frau Wutzke.
Wie war die Stimmung bei den Teilnehmern gestern und heute angesichts dieses historisch heißen und trockenen Sommers? Ihr Kollege aus Sachsen sagte, er käme aus der Steppe.
Ja, die Stimmung ist trotzdem bei solchen Veranstaltungen gut, denn die Probleme sind uns alle sehr geläufig und es ist eine gute Erfahrung, dann zu sehen, wie dort das Wissen zusammenkommt und wie man doch immer wieder versucht, neue Wege zu finden, um die Parks etwas resilienter zu machen und ihnen mehr Zukunft zu geben.
Von 2022 bis 2024 wurden in einem Forschungsprojekt bereits die Probleme fokussiert, die jetzt konkret besprochen worden sind. Welche Maßnahmen haben Sie zusammen beschlossen, sind am dringlichsten?
Unser Netzwerk umfasst Organisationen, die sich um Schlösser und Gärten kümmern in ganz Deutschland. Das heißt, wir haben mit leicht unterschiedlichen Bedingungen auch zu tun. Also das Wetter und die Bodenverhältnisse sind in Baden-Württemberg anders als hier in Brandenburg und in Hessen anders als in Bayern. Das heißt, wir können keine generelle Linie für alle vereinbaren, sondern was wir tun, ist, wir entwickeln einen Werkzeugkasten, aus dem sich alle bedienen können, sozusagen je nachdem, was gut passt. Und da gibt es mehrere Bereiche, die wichtig sind. Das eine ist, wie wir vor allen Dingen mit Bäumen umgehen, also wie wir versuchen, das Leben von gefährdeten Altbäumen zu verlängern und wie wir neue Bäume pflanzen und heranziehen, die mit den Klimabedingungen besser umgehen können. Und dann natürlich die große Frage der Bewässerung und der Bewässerungstechniken und des Wasserverbrauchs.
Für die preußischen Gärten in Berlin und Brandenburg gibt es ja schon Maßnahmen, zum Beispiel die Regenwasserbewirtschaftung. Ist das mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, also wir beobachten große Probleme in den Parks. 2002 hatten wir im Park Sanssouci 50 Bäume, die beobachtet werden mussten und wo Maßnahmen ergriffen werden mussten im Laufe eines Jahres. Im letzten Jahr waren es 500. Das heißt also, es geht sehr schnell voran. Und das heißt auch, eine einzelne Maßnahme oder ein einzelnes Vorgehen hilft nicht mehr, sondern es geht um Bündel. Neue Techniken der Bewässerung und bessere Bewässerungssysteme sind sehr wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir das Wasser halten vor Ort. Wir bauen also Versickerungsanlagen, die das Wasser auf dem Grundstück halten. Wir legen im Park Sanssouci ein neues Bewässerungssystem an. Das sind also einzelne Bausteine, die helfen, mit den sich wandelnden Bedingungen umzugehen.
Wo stehen sich Denkmalschutz und Klimaresilienz denn am meisten im Weg oder andersherum? Ist das historische Parkbild überhaupt noch zu retten?
Also das Parkbild wird sich deutlich ändern. Das wird schon deshalb so sein, weil die großen Bäume und die alten Bäume, die jetzt zu dem besonderen Reiz vieler Parks ausmachen, in nächster Zeit sozusagen im Zeitraffer sterben werden. Wir werden uns von vielen dieser Bäume sehr schnell verabschieden müssen. Und allein das schon wird den Eindruck der Parks völlig verändern. Es wird auch dadurch, dass wir neu heranziehen und dass wir eben sehr viel neue Technik wie also Zisternen, Rigolen, Bewässerungssysteme einbauen müssen, werden sich viele Details ändern. Wir versuchen aber, den ästhetischen Eindruck der Parks beizubehalten und in die Zukunft zu bringen. Das ist in jedem Fall ein Abwägungsprozess. Also wie weit kann man sich von dem Jetzt-Zustand entfernen? Aber wir haben auch ein paar ganz ermutigende Pisten dabei, die sich da öffnen. Zum Beispiel, dass wir gemeinsam eigentlich alle beobachten konnten, ganz über Deutschland verteilt, dass Bäume, die auf dem Grundstück selbst sich aussehen, eingesammelt werden, dort gepflegt werden und dort wieder gepflanzt werden, dass die eine sehr viel größere Resilienz haben als Bäume aus der Baumschule oder Bäume, die auch nur von einer kurzen Entfernung wegkommen. Das heißt, das ist der Idealfall. Da haben wir dieselben Bäume, dasselbe Genmaterial. Und wir können die kleinen Bäume, die wir jetzt pflanzen, genau in derselben Art pflanzen wie ihre Vorgänger. Wir haben aber natürlich mehrere Jahrzehnte, in denen dort keine großen Bäume stehen werden.
Ist das was, was Ihnen als Fachmann wehtut, dass womöglich auch Bäume gepflanzt werden müssen, die in der eigentlichen Parkanlage ja gar nicht vorgesehen waren, die angepflanzt werden müssen, um die Parks an und für sich zu erhalten?
Wir sind im Moment noch in einem Stadium, wo die Bäume, die wir nachpflanzen, entweder eine neue Generation derselben Bäume sind oder wo sie sehr ähnlich sind. Das kann sein, dass wir das nicht mehr lange durchhalten können, denn im Moment ist der Klimawandel ja noch nicht gestoppt und die Phänomene beschleunigen sich nach wie vor. das, was wir im Moment machen, würde ein relativ ähnliches Parkbild wieder erzeugen. Mir tut es aber auf jeden Fall jetzt schon weh, denn ich kann beobachten, dass sich dort ein Park langsam verabschiedet. Und ich selbst bin nicht aus einer Generation, dass ich noch den neuen Park wieder in einem ähnlichen Zustand erleben werde.
Steht eigentlich genügend Geld bereit, um zu finanzieren, was jetzt an Maßnahmen ergriffen werden sollte und das möglichst schnell? Denn es geht ja nicht nur um die Bäume, die über Jahrzehnte wachsen müssen, sondern auch Maßnahmen, die sich dann nochmal entwickeln müssen.
Das ist für die beiden Bereiche, um die es geht, unterschiedlich zu beantworten. Wir sind relativ gut mit Investitionsmitteln ausgestattet, um die Adaptionsmaßnahmen in Gang zu bringen. Also wir konnten zum Beispiel durch Spendenmittel eine Baumschule im Sanssouci anlegen. Durch Mittel der Europäischen Union können wir das Bewässerungsnetz in Babelsberg komplett überarbeiten. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Wir brauchen aber auch erhöhte Ressourcen in der täglichen und regelmäßigen Pflege. Und das sind vor allen Dingen Menschen, die dort arbeiten. Das heißt, da haben wir einen enormen zusätzlichen, auch regelmäßigen Arbeitsbedarf. Und da ist keine Lösung in Sicht. Sie wissen, dass ja im Moment die öffentliche Hand ist mit neuen Stellen und mit regelmäßigen Kosten zurzeit extrem restriktiv.
In den letzten Wochen ist viel darüber gesprochen worden, dass die Städte in Deutschland auf diese Hitze eigentlich nicht vorbereitet sind, dass die Bäume fehlen. Wie war das jetzt in Sanssouci beispielsweise? Sind mehr Menschen als sonst zu Ihnen gekommen, um Zuflucht vor der Hitze in den Städten zu suchen und damit auch zu beweisen, welche Funktion diese historischen Parks neben allem anderen auch haben in dieser Zeit?
Ja, wir haben schon das Gefühl, dass wenn die Leute nicht zu Hause bleiben, dass dann die Parks besonders attraktiv werden, weil es eben kühle, frische Orte sind. In Potsdam kann man das sehr gut beobachten. Potsdam ist eine der 3 oder 4 deutschen Städte mit dem besten Stadtklima. Und das liegt natürlich daran, dass die Stadt zu wesentlichen Teilen aus Parks und aus Wasser besteht. Und das ist etwas, wovon dann die ganze Stadt profitiert.
Sagt Christoph Martin Vogt, Herr Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, über ein Forschungsprojekt bzw. das Kolloquium, auf dem Maßnahmen zur Steigerung der Klimaresilienz in unseren historischen Parks besprochen wurden. Vielen Dank und
Vielen Dank.
Schönen Abend.
Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Nominierungen für den Deutschen Radiopreis 2026 stehen fest. In diesem Jahr ist das Deutschlandradio mit 2 Produktionen vertreten. Der Nachrichtenpodcast Unboxing News wurde für die Kategorie Bestes Informationsformat nominiert. Die Lieblingsschülerin hat es in die Endrunde der Kategorie Beste Reportage geschafft. Beide Podcasts wurden von Deutschlandfunk Nova für eine junge Zielgruppe konzipiert. Der Deutsche Radiopreis wird seit 2010 verliehen. Der Eurovision Song Contest soll im kommenden Jahr in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Burgas ausgetragen werden. Das teilte das nationale bulgarische Fernsehen mit. Demnach konnte sich die Touristenhochburg gegen die Hauptstadt Sofia durchsetzen. Clemens Fehrenkotte.
Bei der Entscheidung dürften bulgarischen Medien zufolge auch innenpolitische Gründe eine Rolle gespielt haben. So habe der langjährige ehemalige Staatspräsident und jetzige Ministerpräsident Bulgariens, Rumen Radev, der ein Mitte-Links-Bündnis anführt, die Ausrichtung des Contests in Sofia dem bürgerlich-liberalen Bürgermeister der Hauptstadt nicht überlassen wollen. Die diesjährige Eurovision Song Contest-Gewinnerin Dara hatte noch für Sofia als Austragungsort geworben.
Schon vorher hatte die Europäische Rundfunkunion neue Regeln für den ESC bekannt gegeben. Demnach darf er nur noch in Ländern mit stabiler Sicherheitslage stattfinden. Das Haus des verstorbenen Philosophen Jürgen Habermas in Bayern ist zum Baudenkmal gekürt worden. Es wurde in den 1970er Jahren gebaut und ist ein langgestreckter weißer Kubus an einem Hang am Starnberger See. Innen bildet eine Bücherwand die zentrale Achse. Es ist das Erstlingswerk der Münchner Architekten Heinz Hilmer und Christoph Sattler. Nach eigenen Angaben hat das Landesamt für Denkmalpflege das Gebäude nach einer Prüfung in die bayerische Denkmalliste aufgenommen. Seit dem Bau ist es fast unverändert erhalten und dokumentiert laut Landesamt das Bauen und Wohnen des gehobenen Bürgertums der 1970er Jahre. Eine Veranstaltung im Volksbad Berlin, die für schwarze Kinder und Jugendliche gedacht war, wird abgesagt. Nach Angaben der Volksbühne und des Vereins Each One Teach One findet das für morgen Nachmittag geplante Event vor dem Theater nicht statt. Der Grund sind Sicherheitsbedenken. Laut Volksbühne hat es nach der öffentlichen Debatte rechte und rassistische Drohungen und Gewaltandrohungen gegeben. Die Veranstalter können nach eigenen Angaben keine sichere An- und Abreise und nicht den Schutz der Kinder und Jugendlichen garantieren. Ursprünglich sollte die Veranstaltung ein Ferienangebot für schwarze Kinder und Jugendliche sein, als sogenannte positive Maßnahme gegen bestehende Benachteiligungen.
Der tödliche Dattelkern. Mit dieser Episode begann im Februar letzten Jahres die erste Erzählung von Schahrasad, die vor über 1000 Jahren begann, ihrem frustrierten König Nacht für Nacht eine Geschichte zu erzählen, um ihr Leben zu verlängern. 67 Folgen hatte die erste Staffel des Deutschlandfunk-Podcasts 1001 Nacht. Ab morgen wird sie in 55 Folgen weitererzählt.
Seit dem Ende der letzten Geschichte ist viel Zeit vergangen und ich war noch mitten dabei, vom Buckligen zu erzählen. Der Bucklige, der Freund vom Kaiser von China, der ist tot. Er hat sich an einer Fischgräte verschluckt. Und jetzt wollen 4 Männer ihn ermordet haben. Das kann ja nicht sein. Niemals. Meint der Kaiser von China.
Die neue Staffel von 1001 Nacht ist da. Wieder in der Übersetzung von Claudia Ott, die überzeugt ist, dass die Geschichten bis heute spannend zu erzählen sind.
Ein Geheimnis ist vielleicht, dass die Handschriften selber ziemlich nah an der Zeit sind, in der sie geschrieben wurden. Das heißt, das Werk selber war ja viel älter. Aber die Schreiber, die diese Handschriften verfasst haben, die waren unmittelbar an deren Performance beteiligt. Das waren oft selbst Geschichtenerzähler. Die haben die Geschichte so hinformuliert, wie ihr Publikum sie damals gerne hören wollte. Und man erlebt diese Frische beim Lesen dieser alten Handschriften förmlich neu. Man kann sich mit ihm an diesen Geschichten erfreuen. Und wenn es gelungen ist, das ins 21. Jahrhundert zu bringen, ja, dann wundert mich das nicht, dass das heute auch noch gern gehört wird.
Neue Geschichten aus 1001 Nacht. Regie führte wieder Judith Lorenz. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Insgesamt umfasst 1001 Nacht mehr als 500 Geschichten. Gab es Kriterien für die Dichterin Safiye Chan, die Folgen der neuen Staffel auszusuchen?
Ich glaube, das Kriterium ist ganz ähnlich gewesen wie bei der ersten Staffel. Wo lassen sich besonders gut Cliffhanger finden? Und natürlich sind wir auch immer auf der Suche gewesen nach komplexen Figuren, die es tatsächlich auch zuhaufe gibt in der Staffel 2. Es gibt komplexe, schräge Frauen, es gibt sehr vielfältig agierende Ivrite, alle möglichen Geisterwesen tauchen auf. Es gibt Kämpferinnen, mit denen man nicht rechnet, die um die Ecke kommen. Also sie war natürlich genauso wie wir auch alle beim Zuhören immer auf der Suche nach den interessanten, komplexen Charakteren.
Was waren die neuen Rollen, Aufgaben, Situationen für Sie als Regisseurin und Roxana Samadi als Shahrazad?
Wir haben uns mehr Zeit gelassen zwischendurch. Bei der ersten Staffel haben wir wirklich monatelang uns in dem lichtlosen Raum mit einem kleinen Team eingesperrt und durchgerattert, weil wir einen ganz engen Sendetermin halten wollten. Aber hier hatten wir zwischendurch ein bisschen Raum. Und das Tolle war, dass wir natürlich noch souveräner agieren konnten mit den Mitteln, die wir erprobt haben und die ganz gut angekommen sind in der ersten Staffel. Wir konnten uns noch freier bewegen, weil wir mit der Sprache, die die tolle Claudia Ott-Übersetzung hatte, noch freier umgehen konnten. Die hatten wir uns schon so einverleibt. Und ich konnte mit der Musik noch mehr experimentieren. Ich habe einfach in der Staffel 1 erfahren, wie weit kann ich ja orientalische Zitate von den tollen Percussion-Instrumenten der Roshanak, wie weit kann sie selber damit arbeiten, wie weit können wir sie verfremden, wie weit kann Musik auch teilweise den Text ersetzen. Das haben wir noch weiter ausgeführt in der Staffel 2.
Und wie viel freier sind Sie mit dem Wort umgegangen?
Wir hatten schon manchmal das Gefühl, dass wir noch freier waren. Wir haben ja ein spezielles Verfahren im Studio, dass wir immer erstmal die Geschichten so lesen, wie Claudia Ott sie geschrieben hat und wie uns dieser Vierchan sozusagen bearbeitet hat. Und dann haben wir sie nochmal gelesen und dann haben wir angefangen, sie frei nachzuerzählen, Stück für Stück. Also durch ein spezielles Verfahren. Soll ich das kurz erörtern?
Oder? Ja, gerne.
Ich habe sozusagen Roxana, die Schauspielerin, abgefragt. Also was war dann? Und kannst du dich erinnern, was der Ivrit dann gemacht hat und welche Figur kam denn dann um die Ecke. Das heißt, also ich wusste die Geschichten eigentlich an dem Tag, das Pensum, was wir gemacht haben, immer auswendig und habe dann sozusagen das erfragt und habe dann, wenn mir die Formulierungen zu weit weg waren von der tollen Übersetzung, dann sind wir auch wieder zurückgegangen und ich habe gesagt, nein, ich möchte, dass es so ausgedrückt wird, wie dieses Bild hier so schön bearbeitet vorliegt. Aber insgesamt war es der unfassbare Erfindergeist auch von Roxana Samadi, die mit mir im Studio die Geschichten neu erzählt hat.
Und die ganze Geschichte, die jetzt nicht mehr in einem ganz bestimmten Zeitraum produziert werden musste, hat das Ganze auch den Stress für das Team ein bisschen rausgenommen?
Genau, wir konnten noch feiner arbeiten, konnten noch genauer hinhören, konnten auch natürlich sehr viel mehr auch darüber reden, was es für eigene Assoziationen gibt, was gibt es auf der aktuellen politischen Ebene dafür Verbindungen. Und wir haben auch ganz viel natürlich, dadurch, dass es so viele schräge, überraschende Frauencharaktere gibt, über das Bild der Frau und über unsere eigenen Vorstellung von Tausend eine Nacht, konnten wir sehr viel untereinander auch diskutieren und reden. Und wir haben unsere Leidenschaft für das Timing natürlich ausüben können. Also das ist ja ein Schnittkunstwerk von meiner Technikerin und von meinem Tonmeister. Und mir zusammen haben wir wirklich Satz für Satz und Pause für Pause neu bestimmt und konnten auch erspüren, wo braucht man wieder Luft, wo kommt die Musik und erzählt einfach weiter und wir schalten mal den Text ab, wo lassen wir auch mal die arabische Sprache für sich stehen und hören sie einfach mal musikalisch, diese wunderbare alte mittelarabische Sprache sozusagen, wie für uns das Mittelhochdeutsch so, ne? Ist es ja ein ganz eigener arabischer Sprachkosmos, wo wir auch eine Spezialistin, die Professorin Heba Tebaki im Studio hatten, die die Schauspielerin Susanna Abdulmajid beraten hat und uns auch ganz viel über die Sprache noch erzählen konnte. Und da haben wir eben zum Beispiel auch die Arabsprache mal für sich stehen lassen und sie musikalisch gedeutet und haben auch deutsche Gedichte vermusikalisiert. Also es ist ja auch voller Gedichte, der Geschichtenzyklus.
Sie hatten also zum einen Expertise mit im Studio. Ja. Sie haben erzählt, Sie haben viel über zum einen aktuelle politische Ereignisse, aber auch über die Interpretation der Scheherazade als Frau gesprochen. Mhm. Welche Scheherazade begegnet uns denn nun ab morgen? Was ist das für eine Frau?
Also eine sehr gebildete, kluge, weise und vor allen anderen Dingen mutige Frau, die sich zum Ziel gesetzt hat, einen König ob ihrer Erzählkunst zu verführen und davon abzuhalten, sie umzubringen und damit auch alle anderen Frauen umzubringen. Und diese Cliffhanger, die sie setzt in ihrer Erzählkunst, die halten ihn davon ab, zu töten. Und es gibt ja nichts Größeres, als jemand davon abzubringen, zu töten.
Judith Lorenz, über die zweite Staffel unseres Podcasts Tausend und eine Nacht ab morgen in der Deutschlandfunk-App. Jeden Freitag gibt es neue Folgen und in unserem Frühmagazin im Deutschlandfunk Kultur jeden Morgen gegen 8.50 Uhr eine neue Folge. Frau Lorenz, vielen Dank und einen schönen Abend.
Dankeschön.
Die Gemäldegalerie in Berlin. Ende des 18. Jahrhunderts hatte der Archäologe Alois Hirt die Idee dazu. Aber trotz königlicher Unterstützung dauerte es mehr als 3 Jahrzehnte, bis der Plan in die Tat umgesetzt werden konnte. Seit 1998 residiert die Berliner Gemäldegalerie mit ihren 18 Sälen und 41 Kabinetten am Kulturforum und hat nun vieles, was sie im Zweiten Weltkrieg verloren hat, mit Hilfe ihres Fotoarchivs digitalisiert. Claudia Wheeler berichtet, was und wieso sie jetzt online sehen können.
1941 musste alles sehr schnell gehen. Weil die Luftangriffe auf Berlin immer massiver wurden, waren die Kunstwerke in den Museen nicht mehr sicher. Die bedeutendsten Werke sollten evakuiert werden, erzählt die stellvertretende Direktorin der Berliner Gemäldegalerie Katja Kleinert.
Zu dem Zeitpunkt sind gerade die Flakbunker gebaut worden und man hat dann beschlossen, dass man die Kunstwerke der Museen in die Flakbunker auslagert und die Werke für die Gemäldegalerie sind dann dem Flakbunker in Friedrichshain zugeordnet worden.
Es waren die großen Namen, die auf der Evakuierungsliste standen. Rubens, Caravaggio, Goya, Botticelli. Als sich die Situation ab Februar 1945 weiter zuspitzte, war auch der Flakbunker nicht mehr sicher. Die Kunstwerke wurden ein weiteres Mal ausgelagert in die Thüringer Salzbergwerke.
Dann hat letztendlich Hitler den Befehl gegeben, auszulagern. Und dann sind die innerhalb kürzester Zeit von Anfang März bis Anfang April sind mehrere Transporte gefahren. Und die wichtigsten Bilder von der Gemäldegalerie sind aus dem Flakbunker ausgelagert worden. Und das waren vor allen Dingen die kleineren und die mittleren Formate. Die wirklich großen Formate waren offensichtlich nicht gut zu transportieren. Und wir sprechen hier von beispielsweise Rubens Gemälden, die 2 Meter mal 5 Meter groß waren. Das kriegen wir auch heute nicht durch eine normale Tür durch. Das sind wirklich große Formate. Die hatte man mit ausgelagert. Die waren im Flakbunker und sind dann aber da zurückgelassen worden.
434 Gemälde blieben im Flakbunker zurück. Der wurde am 2. Mai 1945 an die Rote Armee übergeben. Kurze Zeit später brachen dort 2 verheerende Brände aus. Was genau passiert ist, darüber kann man bis heute nur spekulieren.
Es muss eine Explosion gegeben haben und es ist eben alles ausgebrannt. Und die Gemälde, anders als Porzellan oder Skulpturen, überleben den Brand einfach nicht. Wir gehen davon aus, dass davon nichts erhalten ist.
Ausgerechnet die Kunstwerke, die gerettet werden sollten, wurden zerstört. Allein 10 große Bilder von Rubens und 3 von Caravaggio. Weitere von Botticelli, Goya, Paolo Veronese. Alles Künstler, die europäische Kunstgeschichte maßgeblich geprägt haben. Doch die Gemäldegalerie hatte Glück, denn von allen Bildern gibt es großformatige Glasnegative.
Also wir stehen ja hier im Fotoarchiv von der Gemäldegalerie und wenn Sie hinter sich gucken, sehen Sie lauter Metallschränke, da sind alte Aufnahmen drin von uns, alte Glasnegative und zwar von dem kompletten Bestand der Gemäldegalerie. Ab 1925 bis ungefähr, ich glaube, die letzten sind sogar 1944 noch gemacht worden, sind Aufnahmen gemacht worden von allen Gemälden von dem Museumsfotografen Gustav Schwarz. Und damit haben wir den kompletten Bestand der Gemäldegalerie vor dem Zweiten Weltkrieg hier dokumentiert vorliegen in diesen Glasnegativen. Hätte man diese Art von Dokumentationskampagne vorher nicht gemacht, hätten wir jetzt kein Material mehr, kein Bildmaterial, keine gute Dokumentation zu diesen Bildern.
Über 3000 Glasplatten, manche sind fast so groß wie ein DIN A4-Blatt, werden im Fotoarchiv der Gemäldegalerie aufbewahrt. Alle 434 Bilder, die im Flakbunker verbrannt sind, wurden aufwendig digitalisiert und sind nun in hoher Auflösung im Online-Katalog der staatlichen Museen abgebildet. Diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind so hochwertig, dass sogar Reproduktionen in Originalgröße möglich sind.
Von so einem Negativ aus kriegt man wirklich ganz hervorragende Abbildungen. Also es sind von uns beispielsweise Rubensbilder in Originalgröße reproduziert worden, also 2 mal 3 Meter. Und das geben die tatsächlich auch her, diese Negative.
Und die Qualität der Glasnegative ist so gut, dass sie sogar als Vorlage für Restaurierungen herangezogen werden. Wie vor einigen Jahren bei einem Porträt des niederländischen Malers Frans Hals aus dem 17. Jahrhundert.
Da ist durch eine zu starke Reinigung an einem Auge was weggenommen worden. Und die Restauratorin hat sich dann auch diese Glasnegative geholt, angeguckt und danach dann das rekonstruiert und diese Retusche gemacht für das Bild an der Stelle.
Dass diese fragilen Glasplatten den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden haben, ist für Katja Kleinert ein Wunder. Denn dadurch ist jetzt der gesamte Vorkriegsbestand der Berliner Gemäldegalerie online sichtbar und gibt dem Museum ein Stück kultureller Identität zurück.
Schauen Sie selbst auf der Website der Berliner Gemäldegalerie unter search.smb.museum.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wie steht es in unseren Tagen eigentlich um Helden? Adrian Kreie fragt in der Süddeutschen, wo sind die Lichtgestalten des politischen Widerstandes? Und beobachtet, Rockstars, Filmgrößen und Intellektuelle sind an den vordersten Fronten der demokratischen Bewegungen selten geworden. Wobei er der Meinung ist, man müsse die Frage, wo eigentlich die Gegenkulturen und der widerständige Pop mitsamt ihren Heldenfiguren geblieben sind, unbedingt mit einem Popsong beginnen. Der Soundtrack zur These sozusagen. In diesem Fall stammt er aus dem Jahr 1977, ist von den Stranglers und heißt No More Heroes, also keine Helden mehr. Adrian Kreie nimmt seine Pointe gleich vorweg. Die Helden sind vielleicht verschwunden, die Bewegung keineswegs. Es ist die Zivilgesellschaft selbst, die jetzt die Führung übernommen hat. Immerhin führt der SZ-Autor am Ende noch Sancho Panza ins Feld, den Schildknappen des Ritters von der traurigen Gestalt Don Quixote, als frühen Helden der Minion-Klasse, der immer im Hintergrund bleibt. So würden auch die Aktivisten der Gegenwart agieren, jenseits der ganz großen Bühnen. Man findet sie in den Stadttheatern, auf Straßenfesten, in Bürgerinitiativen, bei den Tafeln und nur hin und wieder bei einer Demo. Das sei der mühsame demokratische Prozess, der keine Revolutionäre brauche, sondern vielmehr eine Einsicht, mit der der SZ-Autor das »No more heroes« der Stranglers pathetisch widerlegt, nämlich »Wir sind Helden«. Ohne Frage ein Held ist Odysseus. Das bekommen wir seit Wochen an jedem Feuilleton-Tag, den Zeus werden lässt, erklärt. In der FAZ fügt Mark Simons jetzt noch die Frage hinzu, wie China zu Christopher Nolans Film steht, der jetzt dort Premiere hat. Der Podcasterin Chong Shu fiel in einem Interview der Unterschied zwischen dem optimistischen Ton Homers, der im Bewusstsein einer Kultur im Aufwind stand, und dem düsteren Ton Nolans auf. Sie fragt den Regisseur, sind Sie der Barde einer Kultur in der Dämmerung? Von China aus, kommentiert Mark Simons, könne der Film als weiterer Beleg für den auch sonst dort angenommenen Niedergang des Westens gesehen werden. Also klar eher No More Heroes als Wir sind Helden. Wenn sich Heldentum am Applaus bemisst, ließ ich gerade wenigstens für 2 Stunden der Sonne Heldinnenstatus zugestehen. Unter der Überschrift »Ein Applaus für die Sonne« beschreibt Luciana Ferrando in der Taz-Kultur, wie sie die Sonnenfinsternis auf dem Tempelhofer Feld erlebt hat. Ihr war, als würden alle darauf warten, dass die Aliens kommen und sie in Raumschiffen abduzieren, wie in einem Blockbuster der 80er Jahre. Und als dann die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, ertönt ein riesiger kollektiver Applaus. So etwas werden wir nicht noch einmal erleben. Eben No More Heroes. Einen Soundtrack zum Spektakel liefert Luciana Ferrando leider nicht mit. Dabei wäre das nicht nur angesichts der besonderen Gelegenheit interessant gewesen, sondern auch vor dem Hintergrund einer Statistik, die Dennis Sand in der Welt umtreibt. Eine Auswertung der GEMA, die uns der Autor als jene urdeutsche Institution vorstellt, die aus dem Zwischenraum von Musik und Ekstase einen Verwaltungsakt generiert. Dabei erfasst sie auch Daten, die es braucht, um dem Land den Puls zu fühlen, nämlich welche Songs in deutschen Städten am häufigsten live gespielt werden, etwa auf Volks- und Stadtfesten, in Festzelten oder auf Vereinsfeiern. Darin erkennt der Autor einen Indikator für das kollektive Wohlbefinden der Republik. In Berlin ist der meistgespielte Live-Song »Take Me Home, Country Roads« von John Denver. Was Dennis Sand als Bedürfnis nach Heimkehr in einer Stadt interpretiert, in der 2/3 der Bewohner nicht gebürtige Berliner sind. Aus Leipzig vernimmt der Weltautor Warnsignale. Der meistgespielte Song dort ist »SOS« von ABBA. Wirkliche Sorgen macht er sich allerdings um Hannover, das ja eigentlich als die durchschnittlichste aller deutschen Städte gelte. Umso überraschender die Songauswahl, die den Weltautor erst übers Wetter resonieren lässt, dann über die Frage, ob etwas ganz grundsätzlich ins Schlittern gekommen ist in dieser Republik und ihm schließlich die Idee einer Recherchereise in das Nachtleben der Stadt eingibt. Meistgespielter Song in Hannover ist »Leise rieselt der Schnee«.
Die Kulturpresseschau von und mit Hans von Trotha, in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.